Wir hören auf den Predigtext für diesen Morgen aus Psalm 93. Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Von Anbeginn steht dein Thron fest. Du bist ewig. Herr, die Wasserströme erheben dich. Die Wasserströme erheben ihr Brausen. Die Wasserströme heben empor die Wellen. Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Dein Wort ist wahrhaftig und gewiss. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Zum Gebet und zum anschließenden Lied wollen wir noch einmal uns erheben und miteinander beten, ihn anbeten und dann singen. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Alle Herrschaft dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel, ist zu seinem Dienst bereit. Gott ist Herr. Der Herr ist einer und demselben gleichet keiner. Nur der Sohn, der ist ihm gleich. Dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein ewig Reich. Und wir, Jesus Christus, dürfen zu diesem Reich schon jetzt dazugehören, dürfen hinzutreten, dürfen den offenen Himmel über uns und um uns sehen und dürfen nicht nur in deiner Gegenwart sein, sondern mit dir tief verbunden. Und darum beten wir dich an, geben dir die Ehre, danken dir von ganzem Herzen für dieses Geheimnis und für dieses Wunder, dass wir mit dir tief verbunden, verwoben sind und nichts uns scheiden kann von dir und von deiner Liebe. Danken dir, dass wir an diesem Morgen hier sein dürfen, dass wir dich kennen dürfen, auf dich hören. Danken dir auch für alle, die dich noch nicht persönlich kennen, aber schon sich auf den Weg gemacht haben, und bitten dich für sie, dass du ihnen begegnest, auch in dieser Herrlichkeit, in dieser besonderen Gabe auch dieses Tages. Wir bitten dich, dass du uns miteinander begegnest in Klarheit, in Wahrheit und in deiner Herrlichkeit. Wir ehren dich darüber und wollen dich miteinander anbeten. Gelobt seist du, unser Vater und unser Herr Jesus Christus. Amen.
Wenn wir am Himmelfahrtstag ins Alte Testament gehen, was die Texte betrifft, dann werden wir natürlich mit dem Thema dieses Tages wie auf einen ganz besonderen Weg gestellt. Da handelt man dann zum Beispiel im großen salomonischen Tempel Einweihungsgebet, einer der ganz hohen Tage in der Geschichte Israels. 1. Könige, Kapitel 8. Und dann kommt man natürlich zu diesem Satz, der für diesen Tag dann wie gemacht ist. Der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dann dies Haus tun? Ein Bild, das zum Ausdruck bringt, dass Gott nicht natürlich eingesperrt, begrenzt werden kann durch das Gotteshaus, den Tempel damals in Jerusalem, dass er selbst in den für uns vorstellbaren Himmeln ja natürlich nicht seine Grenze in irgendeiner Art und Weise findet. Oder wenn Sie im Alten Testament sind, dann landen Sie natürlich, das ist klar, im großen Psalm 68, wo dann davon die Rede ist, dass er aufgefahren ist und dass er dann auch hinuntergefahren ist, dass er alles umspannt und dass der Apostel Paulus diesen Text aus Psalm 68 dann verarbeitet im Neuen Testament, im Epheserbrief, im 4. Kapitel und es ganz konzentriert auf Jesus bezieht. Natürlich ist einer der wichtigsten Texte für den Himmelfahrtstag aus alttestamentlicher Perspektive der 2. Psalm, wo von seiner Herrschaft die Rede ist angesichts noch dieses ganzen Völkergetümmels und des ganzen Widerstandes gegen den Messias, gegen diesen Gesalbten, des Erhöhten. Und wir haben natürlich den 110 Psalm, diesen Psalm, in dem dann davon die Rede ist, dass er vom Vater zu Rechten eingeladen wird, Platz zu nehmen, bis er dann seine Feinde zum Schemel seiner Füße macht. Also das sind ganz wesentliche Texte, ganz klar, das sind Könige 8, Psalm 2, Psalm 110, Psalm 68. Und dann gibt es noch eine ganz besondere Gruppe von Psalmen, die sich sozusagen an das Himmelfahrtsfest förmlich andockt. Das sind die Psalmen, die man unter dieser Überschrift Jahwe Königspsalmen, Gott ist Königspsalmen hat. Für die bibelkundlichen Köpfe ist das sehr liebevoll gemacht. Das ist einmal der Psalm 47, der hängt so ein bisschen extra. Da wird zum ersten Mal diese Formulierung gebraucht, Gott ist König, Jahwe ist König. Und dann freundlich für unseren Kopf die Psalmen 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ja, das kann man sich merken. Also 93 bis 100, die 7er plus 1 Gruppe, das ist noch einmal in ganz konzentrierter Art und Weise diese Textformation, wo davon die Rede ist, der Herr ist König, und den haben wir hier vor uns. Diesen Start aus dieser Gruppe. Der Herr ist König. So fängt dieser ja schon an, dieser Psalm. Und der liest sich gut, der hört sich gut an, der entspricht uns, den haben wir aufgenommen. Da sind wir relativ schnell drin in diesem 93. Psalm. Aber wenn wir diesen 93. Psalm zu hören, dann merken wir bei diesem Thema vor diesem Himmelfahrtstag, da schwingen eigentlich, es ist schnell erkennbar, da schwingen eigentlich immer drei Ebenen mit. Drei Ebenen. Ich habe das heute Morgen als Testlauf, die Gruppe hat es nicht gewusst, das ist ja richtig bei einem guten Test, gleich wieder probiert, als ich in der Gebetszeit um 9.40 Uhr, es lohnt sich immer da dabei zu sein, Werbeblock zu Ende, also bei dieser Gebetszeit um 9.40 Uhr, ich unsere Gebetstruppe da diese Strophe singen ließ von Jesus Christus herrscht als König. Wir haben es im Gebet ja auch gerade gehört und die mussten das auswendig singen. Da scheitern wir als Christen immer ganz schnell. Was sind wir ohne Text? Aber auf jeden Fall, da heißt ja dann ich auch auf der tiefsten Stufen, ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König, alles? Genau. Sie wissen nicht, was dahin gehört. Ja, alles sei, alles ist, alles wird. Genau das ist es. Jetzt haben Sie alle drei Ebenen. Genau das ist es. Genau das ist es. Jetzt haben Sie den ganzen Duktus von Himmelfahrt schon verstanden. Mit dieser kleinen, schönen Textverwirrung. Was gehört dahin? Gehört da ein Präsenssinn, ein immerwährendes Präsens? Ja, aber natürlich, alles ist ihm untertänig. Gehört da eine heilsgeschichtliche Erwartung, ein Sehen, ein Bitten hin? Natürlich, alles sei ihm untertänig. Gehört ein prophetisches Perfekt hin, was wir nur als Futur in unserer deutschen Sprache hinkriegen? Alles wird ihm untertänig. Das ist es, das ist Himmelfahrt. Das ist Himmelfahrt, okay, jetzt haben wir es. Gut. Gutes Mittagessen Ihnen, eine gute Zeit. Also wir nutzen das noch ganz klein bisschen jetzt noch. Aber das ist genau das. Er ist immer schon der König. Er ist immer schon der König, ja. Und er ist gerade im Vollzug, König zu werden. Eine Etappe nach der anderen, ein heilsgeschichtliches Ereignis nach dem anderen. Wir gehen mit ihm auf dem Weg seiner Übernahme der Königsherrschaft und prophetische Dimension, ja, er wird der König sein. Das eine. Das sind die drei Ebenen. Aus ist, aus sei und aus wird. Und das andere ist natürlich, dass wir im Alten Testament schon immer merken, dass da zwei Gedankenwelten parallel laufen, teilweise ineinander gehen, sich verschlingen, aber doch erkennbar nebeneinander sind. Das eine ist eben diese Jahwe ist König-Ebene, die dann ganz stark auf diesen einen großartigen Gott zuläuft. Und die andere Ebene, die dann damit hineinkommt, ist diese, dass der Messias König angekündigt wird. Und diese beiden Ebenen, die gedanklich bei uns so ein bisschen auf zwei Personen natürlich verteilt sind, das ist ja ganz klar, Jahwe ist König und der Messias König, der vom Jahwe König dann eingesetzt wird, die gehen in Jesus in eine Person zusammen. Also sie haben die drei Ebenen aus ist, aus sei und aus wird in den zwei Perspektiven von Gott Königsherrschaft und Messias Königsherrschaft, was zu einer Person kulminiert und die heißt Jesus. Drei Ebenen, zwei Perspektiven, eine Person. Dogmatisch haben sie Himmelfahrtes drauf. Dieses immerwährende Präsens.
Das ist was Wunderschönes. Das immerwährende Präsens. Jesus ist immer König. Natürlich, selbstverständlich. Das sagt der Psalm ja deutlich. Es gab gar keine Zeit, dein Thron ist ewig. Und wenn man irgendwie denken kann, dann muss man sagen, es gab keine Zeit, wo er nicht König war. Deswegen heißt es ja von Anbeginn der Zeit, aber nicht in dem Sinn, dass dann auch seine Königsherrschaft war, sondern wenn Zeit ist, dann ist auch Königszeit, natürlich. Und auch jenseits aller Zeiten ist er König. Nur für unseren kleinen Kopf, der eingesperrt ist in die drei Dimensionen plus Zeitachse, müssen wir irgendwie sagen, alles, was an Zeit und Raum für uns denkbar ist, ist erfüllt mit diesem immerwährenden Präsen der Königszeit von Jesus Christus. Er ist König. Und dieses Königsein, was hier beschrieben wird, dass der Thron feststeht von Anbeginn der Zeit, dass er ewig ist und dass er Herr für alle Zeiten ist, hängt nun damit zusammen, dass er hier beschrieben wird als einer, der angekleidet ist. Es wird ja sehr deutlich beschrieben, dass er angekleidet ist. Er ist hier beschrieben in seinem Ornat, in seinem königlichen Ornat. Also er tritt königlich auf und das königliche Auftreten wird für die kleinen, krümmeligen Weltbewohner am alleresten jetzt zur Zeit sichtbar. So das Denken der gesamten biblischen Offenbarung an der Schöpfung. An der Schöpfung. Das Schöpfersein unseres Gottes, das Schöpfersein von Jesus, ist eine der Versinnbildlichungen, Deutlichmachabteilungen der Sichtbarwerdungen unseres Gottseins heute. Deswegen ist der Grundcharakter des Glaubensbekenntnisses an der Stelle ganz, ganz wesentlich. Dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, glauben in Jesus, an den der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, geschaffen hat. Das Schöpfersein unseres Gottes ist elementar. Daran kann ich ein Stück jetzt schon die Kleider, die Himmelskleider, die königlichen Kleider erkennen. Was ist das für ein Gott, der das gemacht hat, was wir im Makrokosmos, im Mikrokosmos, in unserer Welt sehen und erkennen können, immer noch sehen und erkennen und wahrnehmen können, bei all den Schädigungen, die erkennbar sind. Aber das ist die Kleidung, die wir heute ein bisschen wahrnehmen, die wir doch ansonsten in der Unsichtbarkeit dieses Gottes unser Leben zu leben haben. Dieses immerwährende Präsens, dieses Königsein von Jesus, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges für unseren Kopf. Das ist eine komplett unangefochtene Herrschaft. Ist uns das bewusst? Es ist ganz wichtig, dass das Königsein, das immerwährende Präsens, hängt in gar keiner Weise an irgendeiner Zustimmung, irgendeiner innerweltlichen Größe und Macht. Da gibt es keine Abstimmung, ab jetzt ist er unser König. Da gibt es kein Parlament, da gibt es keine Mächtigkeiten, weder der für uns sichtbaren Welten, noch der für uns unsichtbaren negativen Welten, die irgendetwas daran ändern oder bestimmen könnten, dass es dieses Königsein dieses Gottes gibt. Dieses Königsein ist unabhängig von unserer Erkenntnis, komplett unabhängig von unserer Wahrnehmung, komplett unabhängig von unserer Bejahung, von unserer Anerkennung, von unserer Befolgung. Es ist eine vollkommen unangefochtene Herrschaft Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit für alle Zeiten. Das tut gut. Das bringt uns allein schon an diesem Vormittag auf ein sehr gutes, gesundes, stabiles Gleis. Und dazu gehört eben dieses heilsgeschichtliche Es werde, es sei, es entwickelt sich. Das Königsein unseres Gottes, immerwährend einerseits und gleichzeitig werdend sich vollziehend, deutlich werdend in der Heilsgeschichte. Hochinteressant, das erste Mal, wo ganz pointiert, ganz, ganz, ganz pointiert vom Königsein Gottes die Rede ist, ist im großen Mosi-Lied unmittelbar nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Da kommt dieser jauchzende Ruf des Mose, als er das erlebt hat, was da gelaufen ist am Roten Meer und sagt dann, der Herr wird König sein, immer und ewig, immer und ewig. Jetzt ist für ihn eine ganz wichtige heilsgeschichtliche Zäsur geschaffen, dass dieses Volk, das in Abraham gestartet ist, wie er es versprochen hat, wie er es Abraham versprochen hat, tatsächlich rausholt aus der Sklaverei, durch dieses Todesbett des Wassers hindurch in den Weg Richtung gelobtes Land. Und da wird Gott gepriesen als einen heilsgeschichtlichen Vollzug. Du hast dich erwiesen, du bist König. Am Ende des Lebens von Mose in seinem Testament dokumentiert das noch einmal im 5. Mose 33, dass dieser Gott König war über Jeschurun, dieses alte Wort. Er war König und ist König über Israel. Und dann geht es ja diese ganz bewussten heilsgeschichtlichen Zäsuren hindurch. Das wird ja schon angekündigt im Alten Testament. Da wird das Evangelium verkündet, heilvoll verkündet. Da wird dieser Messias-König angekündigt. Für uns eine große Quelle ist natürlich der Prophet Jesaja. Ich lese Ihnen mal einen Satz, da heißt es: Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen. Die sagen zu Zion: Dein Gott ist König. Jesaja, Kapitel 52, Vers 7, da könnt ihr jetzt noch ganz viele Stellen Ihnen anfügen, nehmen Sie Konkordanz und sind wochenlang beschäftigt, ganz eindeutig. Und dann kommt ja tatsächlich heilsgeschichtlich, es kommt dieser König, es kommt. Er wird auf diese Welt gebracht, er wird geboren, er wird angebetet, denken Sie an Weihnachten, er wird angebetet, der neugeborene König, der große angekündigte Messias-König aus den Himmelswelten ist in diese Welt hineingekommen. Und dann steht tatsächlich über diesem Jesus steht, das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt kehrt um und glaubt diesem Evangelium, Jesaja 52, dein König ist da. Und dann steht über dem Palmsonntag dieser traumhafte Satz aus Sacharja 9, siehe, dein König kommt zu dir. Und jetzt erleben wir das, was so zum Kern unseres Glaubens gehört, dass diese Art, wie dieser König dann auftritt, so gar nicht nach unserem königlichen Auftrittsgefühl sich darstellt. Und das hat seinen absoluten Höhepunkt, dass dieser König auf diesem Esel reinreitet, demütig, niedrig. Und dass das Bild, was sich ganz, 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 ganz tief, ganz wesentlich, elementar, unaufgehbar in die Herzen der Jesus-Leute hineingebrannt hat. Dieser König Jesus ist mit seiner Dornenkrone. Da haben sie ihn gekrönt, spöttisch, verspottend gekrönt und nicht gewusst, dass genau das, was sie da tun, in der Verachtung, Erniedrigung, Verurteilung, zum Tod führen, sie genau den Willen des Vaters erfüllen, der in dieser ganz besonderen, für uns so schwer zu verstehenden königsherrschaftlichen Gewaltannahme sich gezeigt hat. Die Hingabe in der Liebe, aus Gehorsam zum Vater, aus Liebe zu den Menschen, im Tod am Kreuz. Eine Dornenkrone auf. Erinnern Sie sich an Pilatus? Das war's doch. Da war doch einer, der wusste, wie das läuft. Der hat das genau gewusst, wie Mächtigkeiten und Systeme. Der hatte einen König, der hatte einen Kaiser. Und dann fragt er ihn doch, du bist also ein König. Du bist ein König. Und da schwingt ja alles mit, von Respekt bis Verachtung bei diesem Pilatus. Man weiß ja nie genau, wo man bei diesem Mann dran ist. Und dann sagt Jesus, ja, ich bin ein König. Und ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und hier merken Sie schon etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir an diesem Tag natürlich thematisieren müssen und thematisieren wollen. Das Wahrnehmen von Jesus als König in dieser Zeit ist ein Geschenk der Gnade. Das Wahrnehmen von Jesus als König in dieser Zeit ist ein Geschenk der Gnade. Wenn Sie mit mir zu denen gehören dürfen, die die Stimme gehört haben, die Stimme der Wahrheit gehört haben, dann ist da das entscheidende, Ihr Leben und Ihre Ewigkeit bestimmende Wunder geschehen. Dann kommt dieser Jesus und predigt das Reich, die Königsherrschaft. Überall da, wo in unseren Bibeln diese Vokabel steht, das Reich, steht eigentlich das Königreich, die Basileia Theou, das Königreich Gottes. Das ganze Programm der Heilsgeschichte ist die Aufrichtung des Reiches. Sie beten es in jedem Vater unser, dein Reich komme, deine Königsherrschaft werde aufgerichtet, dein heilsgeschichtliches Programm soll sich durchziehen. Und dann steht er tatsächlich nach dem Untergang mit der Dornenkrone am Karfreitag, am Ostersonntag von den Toten auf. Ist doch 40 Tage auf dieser Welt, spricht mit den Jüngern, haben sie gelesen, worüber die gesprochen haben? Über das Reich, über die Basileia TU, über das Gottesreich, über die herrschaftlichen Schritte, die folgen werden, die unter dieser großen Überschrift stehen aus Johannes 12. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und das macht er nach seinem Programm. Der erste riesengroße, wunderschöne, traumhaft schöne Programmabschnitt des Zusammenziehens und zu ihm Führens ist der Bau seiner Gemeinde. Seine Gemeinde, die Herausgerufenen aus dem Volk Israel, die Herausgerufenen aus den Nationen und Völkern seit 2000 Jahren, ist der erste große Bauabschnitt in dieser Aufrichtung der Königsherrschaft unseres Gottes. Da ist er schon sehr, 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 sehr weit fortgeschritten. Wir wissen nicht, wie viel Dachziegel noch drauf müssen auf das Haus, bis das fertig ist. Aber dass er nicht mehr da irgendwo im Fundament und Keller rumarbeitet, das ist uns sehr wohl klar. Das erkennen wir, das nehmen wir wahr, das verstehen wir, dass unser Gott unmittelbar vor dem Abschluss dieses ersten großen Bauabschnittes ist. Und dann wird er weitermachen. Der nächste große Bauabschnitt, der sich vorgenommen hat, so lesen wir im Römerbrief im 11. Kapitel, ist, dass er hineingreifen möchte in sein auserwähltes, geliebtes Heilsvolk Israel und rettend zum Heil führend, zum Messias, zu Jesus führend, dann diesen nächsten Bauabschnitt auf die Wege bringt. Und dann sehen wir schon das nächste Bauprojekt unmittelbar danach, dass im Zusammenhang dieses Kommens von Jesus Christus, sichtbaren Zurückkommens von Jesus Christus, es nicht nur eine rettende Erfahrung für Israel geben wird, sondern dass es dann zu einer unwahrscheinlichen volksmissionarischen Dimension im Friedensreich des Christus kommen wird. Da werden unendliche Zahlen von Menschen das Heil in Jesus Christus finden. Und dann macht er weiter. Ein Bauabschnitt nach dem anderen, bis dieses Wort, was über dem Himmelfahrtstag hundertprozentig erfüllt ist. Wenn ich erhöht werde von der Erde, dann will ich alle zu mir ziehen. Danke für dieses Reich Gottes Programm. Danke für dieses Königreichsprogramm. Danke für diese Dimensionen, die er sich da vorgenommen hat. Und deswegen ist das Ende eben tatsächlich nicht nur ein immerwährendes Präsens, nicht nur das heilsgeschichtliche Es werde, sondern es ist dieses prophetische Perfekt, so wird es sein. Alle, die die Offenbarung gelesen haben, die denken ja immer wieder, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir da. Wir haben ja schon an Ostern gedacht, jetzt sind wir da. Jesus auferstanden, wunderbar, alles erledigt. 40 Tage später machen wir auf Himmelfahrt. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist er im Himmel, er sitzt auf dem Thron, er ist zu Rechten des Vaters, aber dort wird er warten. Worauf wird er warten? Er wird warten, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt sind. Also kommt wieder ein Ausharren. Er ist durch alle Welten hindurchgegangen, Epheser 1. Ja, natürlich, aber jetzt wartet er. Und dann lesen wir in Offenbarung 11 tatsächlich, er hat das Reich eingenommen und die Herrschaft übernommen. Man denkt, oh, jetzt haben wir es. Jetzt ist wirklich alles fertig. Und dann kommt erst Kapitel 19, wo man denkt, oh, jetzt kommt er auf diesem weißen Pferd und jetzt ist alles vorbei. Und wir merken, nein, es ist immer noch nicht alles vorbei. Es geht immer noch weiter, bis ein hundertprozentiges, abgeschlossenes Heil sein wird. Und alles, absolut alles, stellen Sie das vor, 1. Korinther 15 sagt es uns, alles, was das Reich Gottes betrifft, dem Sohn unterliegt. Und was macht dann der Sohn? Dann übergibt er dieses gesamte Paket seiner Herrschaft an den Vater. Und dann wird Gott sein, alles in allem. Das ist das Ziel. Da kommt er hin. Das Himmelfahrt. Jetzt merken Sie auf der einen Seite, natürlich merken Sie das mit mir, was für ein wunderschöner Anlass, heute Morgen hier zusammenkommen zu dürfen. Und sich daran durch Wort Gottes, durch Geist, Gebet, Geschwister, durch Wort erinnern zu lassen. Und gleichzeitig, Sie wissen es doch, wir sind doch hier, selbst die paar hundert, die jetzt da sind, wir sind doch eine, Eine absolute Minorität. Wir singen da unsere alten und neuen Jesus ist König Lieder, Jesus wird König, Jesus sei König Lieder. Und die absolute Majorität auf diesem Globus, die paar Milliarden, die gerade hier rumkrabbeln, die nehmen das gar nicht wahr, denen ist das komplett egal, die finden das sogar albern, die haben ganz andere Mächtigkeiten, die sie anbeten. Das heißt, da muss doch was mit ihnen passiert sein. Sie könnten doch diesen Donnerstag ja auch anders verbringen. Sie können sich auch den Bollerwagen nehmen oder sonst wie einen schönen Donnerstag sich machen und denken, gut, dass es noch ein paar Christen gibt, dass wir wenigstens einen Feiertag haben, sonst müssen wir ja arbeiten heute oder was auch immer so dran wäre. Sie bräuchten doch diesen Tag nicht. Und jetzt sind sie da und singen, Jesus, mein König, mein Herr, mein Gott, dir alle Ehre, ich juble dir zu. Was ist denn da passiert? Und das merken wir da ist ein Wunder geschehen, ein Gewunder passiert in ihnen, in mir, in Menschen, die an Jesus Christus glauben. Sie haben Geschenke gekriegt, sie dürfen glauben. Der Himmelfahrtstag ist in dem, was wir jetzt erkennen, ganz eindeutig ein hundertprozentiger Tag der Glaubenden. Ohne Glauben geht dieser Tag aber sowas an ihnen vorbei. Und deswegen ist es nicht nur dieses große heilsgeschichtliche Szenario, sondern wir, die wir heute glauben dürfen, die wir heute unseren Weg mit Jesus gehen, die wir heute nicht nur als Gemeinde, sondern auch ganz individuell sagen dürfen durch den Glauben, Jesus, mein König. Wie wir lesen diesen Psalm ja auch für uns. Und wenn wir dann diesen Psalm für uns lesen, dann landen wir wieder, glauben Sie es mir, wir landen wieder tatsächlich im immerwährenden Präsens, im heilsgeschichtlichen Es werde und im prophetischen Perfekt, so wird es sein. Sie und ich mit unserem kleinen Jesus, mein König. Kommt, wir gucken uns das noch ganz kurz miteinander an. Wenn Sie in dem immerwährenden Präsens sind, dann sind Sie in diesen Tagen in Ihrem Glaubensbekenntnis angekommen. Das ist Ihr und mein Glaubensbekenntnis. Jesus ist König. Jesus ist König. Dieses Jesus ist König ist gesetzt, ein für alle Mal gesetzt. Und durch den Glauben sehen Sie das. Durch den Glauben wissen Sie das. Durch den Glauben hören Sie davon. Das ist für uns keine Randfrage, das ist für uns eine Zentralfrage. Denn indem ich Jesus bekenne als König, indem ich Jesus ehre als König, komme ich aus der Welt heraus, die das nicht tut. Und die Welt, die das nicht tut, die steht, so lesen wir in Römer 1, die steht unter dem Zorn Gottes. 1,18, Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, Schöpfung, ist unter ihnen offenbart, denn Gott hat es ihnen offenbart. Und obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sie dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Und jetzt hat Gott bei ihnen und bei mir, die wir genau auf diesem Gleis gefahren sind, das Licht wieder angeknipst. Und jetzt sind Sie und ich zu Menschen geworden, die nicht in der Nichtigkeit ihres Sinnes weiter verfinstert ihren Weg gehen müssen, durch das helle Licht des Evangeliums sehen können, Jesus ist König. Und er sitzt auf dem Thron. Und ich ehre ihn und bekenne ihn und bete ihn an. Der Thron ist da. Der Thron ist nicht leer. Der Thron ist nicht irgendwie von irgendjemand besetzt. Auf diesem Thron sitzt nur der eine, Jesus, der Sohn Gottes, durch den Vater, der ihm diesen Platz gegeben hat. Jesus, mein König. Das ist unser Glaubensbekenntnis im immerwährenden Präsens. Was macht das? Das macht drei Dinge. Das gibt zuallererst, gibt das den Respekt und die Anerkennung und die Ehre, dem einzigen und wahrhaftigen Gott. Ganz, ganz wichtig. Das ist schnutzpiep egal, wie Sie sich da gerade fühlen. Das ist ganz egal, was Sie gerade erleben. Das ist komplett egal, was Sie gerade irgendwie meinen und denken. Er ist der immerwährende Gott im gleichzeitigen, unangefochtenen Präsens. Und er will und er bekommt und er soll von mir diesen Respekt und diese Anerkennung bekommen. Seine Wirkung des Glaubens, die durch die Gemeinde, die noch in der Unsichtbarkeit dieser Welt leben muss, jetzt schon als Glaubensakt geschieht. Jesus, Leute, ehren Jesus, unabhängig von Stimmungslagen und Erfahrungen. Es ist unser einer und wahrer Gott. Das ist eine ganz wichtige Wirkung, merken Sie das? Wenn Jesus, Leute, in eine Unabhängigkeit geraten von ihrer emotionalen, empirischen Weltlage. Was ist das für ein Geschenk? Und einfach nur diesen einen Satz in die Welt hinein beten, in ihre kleine Welt, da können sie ganz alleine sein. Jesus ist mein König. Das gilt, egal wie ich mich fühle, egal was ich erlebe, egal wie hell, wie dunkel, wie hoch, wie runter, wie glücklich oder sauer ich über ihn bin. Er ist im immerwährenden Präsens, ganz wichtig. Du kriegst deine Ehre von mir, mein König. Und das Zweite, was das macht, das schafft eine unwahrscheinlich heilende Beziehung von ihnen zum lebendigen Gott und zu anderen Menschen. Wer anfängt, im immerwährenden Präsens zu leben, in diesem Glaubensbekenntnis, Jesus ist König, erlebt Heilvolles. Heilvolles in Bezug auf Gott, Heilvolles in Bezug auf andere Menschen, durch seine eigene neue Positionierung, die geschehen ist. Wer das anerkennt, landet weder in der Überforderung, als ob er selbst Gott wäre oder auf die Pappmaché-Figuren anderer Götter und Götzen angewiesen wäre und dann immer in einer Welt aus Angst und aus Überforderung, Panik landet. Oder er landet auch nicht in der Überheblichkeit, als ob er sich die Götter aussuchen könnte, wie er gerade wollte. Sondern er weiß, da gibt es den einen wahren Gott. Und das hilft auch zu allen Menschen und zu allen Systemen. Uns allen Göttern und Götzen, die ihnen angeboten werden, eine gute, klare Position hineinzubekommen. Wenn das passiert, dann passiert aber noch ein Drittes. Wenn so das Glaubensbekenntnis im immerwährenden Präsens von ihnen geliefert wird, dann geschieht nicht nur, dass Gott seine Anerkennung bekommt, unabhängig von dem, wie es Ihnen und mir gerade geht und ums Herz ist, dass es nicht nur so ist, dass Sie eine heilvolle, klare Koordinatenfolge kriegen, sondern sie haben auch dann tatsächlich eine Dimension in die noch nicht glaubende Welt hinein. Ja, das Bekenntnis, Jesus ist König, hat einen proklamatorischen Charakter. Das wird gesagt, das wird einfach gesagt. Deswegen werden Jesus-Leute singen. Sie werden, wie es immer irgendwie geht, das öffentlich deutlich machen, dass sie es mit Jesus zu tun haben, mit einem König zu tun haben. Ob das dann gehört und gut gefunden oder missachtet wird, das ist eine ganz andere Thematik. Der König, dem wir gehören, er wird proklamiert. Es hat eine, wir sagen, apologetische Dimension. Das heißt, damit wird zum Ausdruck gebracht, das wird auch verteidigt, das wird auf den Leuchter gestellt, damit nicht die anderen kleinen Götter und Götzen sich meinen, sie könnten irgendwo an diesem Thron noch rumscharren und sie hätten irgendeine Chance, an diesem Thron etwas auszurichten. Und es hat eine missionarische Dimension. Wir bieten nicht irgendjemand auf dem großen Angebotsteppich der Religion an. Wir haben nicht eine in dem Sinn Gleichwertigkeit aller, sondern wir haben einen Absolutheitsanspruch und den Anspruch der absoluten Einzigartigkeit in der einen Person in Jesus. Und diese Mischung aus Proklamation, aus Apologetik und aus Mission, die gehört mit dazu. Das machen sie mit dem immerwährenden Präsens. Mit dem immerwährenden Präsens. Jesus ist König. Viel Freude beim Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis, das können Sie morgens setzen. Morgens. Sie wissen doch, wenn Sie aufstehen. Sie wissen es doch, wenn Sie aufstehen. Sie stehen nie allein auf. Das ganze Sortiment aus Gedanken, aus Stimmungen, aus Welten ihres Geistes ist ja schon vor ihnen wach. Die stehen alle schon parat. Die wollen alle ein Stückchen von ihnen. Die wollen alle was haben. Nimm mich ernst, folge mir, gehorche mir. Und dann kommen sie mit ihren Gefühlen, ihren Gedanken, ihren Systemen. Dann sind sie schon vermüllt, bevor es richtig losgeht. Und dann brauchen sie erst einmal eine klare Proklamation. Sie müssen erst mal sagen, wer hat hier eigentlich das Heft in der Hand? Nicht, dass das nicht das wäre, das wissen wir doch, er ist immer. Aber Sie bekennen es, Sie bekennen es. Ach, wenn man das früher immer gesagt hat, mit der stillen Zeit am Morgen, das ist unglaublich gut. Da können Sie mir noch so oft kommen mit, ich bin ein Morgenmuffel und eher ein Abendtyp oder sonst Gedöns. Das ist alles noch richtig, aber Sie müssen doch morgens auf die richtige Linie kommen. Sonst haben Sie den ganzen Dadaradatsch, den ganzen Garten voll mit Götten und Götzen. Zu proklamieren ist der eine, ist der wahrhaftig, ist der lebendige. Von dem gilt, er ist König. Er ist König. Wenn dann der Tag es Ihnen erlaubt, noch das Außen zu proklamieren, zu dokumentieren, in der Apologetik, in der Mission deutlich zu machen, wunderbar. Immer während des Präses. Das scheint ja noch, das ist ja noch okay, das ist okay. Aber jetzt kommt ja ein zweiter Teil. Es kommt dieses heilsgeschichtliche Es werde. Und beim heilsgeschichtlichen Es werde, haben Sie das eigentlich wahrgenommen? Ich habe den Eindruck, Sie haben das ein bisschen überlesen. Da heißt es, die Wasserströme erheben sich. Beim ersten Mal kann man es noch überlesen und denken, ja gut, gibt's halt. Zweites Mal, die Wasserströme erheben sich. Drittes Mal, die Wasserströme erheben sich. Viertes Mal, die Wasserwogen sind überdimensional groß und mächtig. Das steht da. Und je nachdem, was Sie in der Übersetzung haben, werden Sie sagen, ich habe da eine Vergangenheitsform drin. Und manche werden sagen, ich habe beides drin. Und manche werden sagen, ich habe nur Präsensformen drin. Ah, das ist gemein im Hebräischen, ich weiß. Also, wir einigen uns auf mindestens zwei Vergangenheitsformen. Die Wasserströme erhoben sich. Die Wasserströme erhoben sich. Und mindestens eine Präsensform. Die Wasserströme erheben sich immer noch. Und die Wasserwogen am Meer sind groß und brausend mächtig. Das muss man lesen. Das ist das heilsgeschichtliche Es werde. Ach nein, doch. Das sieht aber nicht gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus. Wissen Sie, das sind diese unglaublichen Brandungsbrecher, mit denen die Jesus-Leute seit 2000 Jahren zu tun haben. Das ist nicht dieses nette, harmlose Ausrollen mit sanften kleinen Krausen, wo sie da fußplatschend am Strand entlang flanieren. Das sind diese Klatscher, die einen erwachsenen Mann einfach nur so wegschlagen können. Da kommt nicht einer, nicht zwei, nicht drei, die kommen ununterbrochen. Man kommt da gar nicht mehr raus, man kriegt gar keine Luft mehr. Man steht da nur noch drin. Das wollen wir nicht. Aber ich finde das schön mit Himmelfahrt und der Herr ist König. Ja, aber jetzt, das nicht. Das heilsgeschichtliche Es werde, nee. Aber was war das denn mit Jesus? Was war denn die Mitte vom heilsgeschichtlichen Es werde bei Jesus? Was war denn die Mitte? Ja, das war der Mann da mit der Dornenkrone. Das war die Mitte. Das war die Mitte. Und er hat zu uns gesagt, so wie bei mir, so bei den meinen. Und jetzt sehen Sie die Geschichte Jesus, Leute, der letzten 2000 Jahre und sagen, ja, so war's. Da gab es diese Brandungsbrecher der Jesus, Leute. Eine Klatsche nach der anderen. Im Individuellen und im Globalen. Wenn Sie das mal vorstellen, nur ganz, ganz kurz vorstellen. Ich denke das immer wieder, wenn ich an die Küste Nordafrikas da vor mir sehe. Das war eine Hochburg der Jesus, Leute. Kaum eine Gegend, wo es so dermaßen starke Gemeinden von Jesus gab, wo Impulse gesetzt wurden, wo geistliche Dynamik hergab. Und heute? Dankbar für jeden, der an der Küste Nordafrikas den Namen von Jesus noch kennt. und in tiefer Not und Druck und Schwierigkeiten irgendwie versucht, da durchzukommen. Eine Klatsche nach der anderen. Die eine Brandungsbrecher nach der anderen. Die Jesus-Leute, sie können das jetzt durchdenken, wie sie wollen. Sie müssen das gar nicht nur in Bezug auf die Verfolgte, das auch. Aber nicht nur auf diesen Bereich bedenken. Denken Sie es ganz grundsätzlich. Wir können doch von unserem König Jesus gar nicht viel vorweisen. Was wollen Sie denn vorweisen? Was hat sie denn wirklich tatsächlich, abgesehen von ein paar Gedankengängen, die man irgendwie auf den christlichen Glauben zurückbeziehen könnte, was hat sie denn wirklich elementar tatsächlich geändert? Welche Erfolge haben wir denn? Wo sind die Fortschritte? Wo sind die Beweise? Wo sind die Programme? Und dann geht's los, dann fangen wir an und sagen, ja, die haben ja irgendwie recht. Und dann versuchen wir selber so Programme zu machen. Auch wie oft haben wir versucht, Programme zu machen. Aber wenn es Gott schon uns kein Programm gibt, dann machen wir halt ein Programm für ihn. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin und realisieren das mit der Königsherrschaft. Wie oft wollten Jesus-Leute sogar mit guten Ideen das Königreich aufbauen. Tatsächlich mit staatlichen Systemen oder zumindest mit gesellschaftlicher Relevanz. Und dann kommen wir durch und dann wird das gut. Und dann bereiten wir eine für Jesus vorbereitete, christianisierte Welt vor. Und dann wird das auch was. Gut, wir in Europa sind jetzt nicht ganz so dramatisch vorangekommen mit dem Projekt. Aber dann überlassen wir das halt den Geschwistern im asiatischen Raum und afrikanischen Raum. Vielleicht kommt er auch wieder mal zu uns zurück. Und nein, es sieht nicht gut aus. Und dann kommen sie auf unsere Ebene zurück. Jetzt gucken sie doch in ihr eigenes Leben rein. Ich will sie ja nicht beleidigen, aber die Heiligungsfortschritte sind überschaubar. Es ist jetzt nicht so, dass sie sagen können, was in den letzten 20, 30, 40 Jahren bei mir passiert ist. Das ist der Wahnsinn. Guck mich an, was aus mir geworden ist. Wie das Böse weg ist und wie ich glänze und leuchte. Ein Beispiel der hingebungsvollen Liebe und des Dienstes. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll mit all meiner Liebe, meinem Dienst. Wir gurken vor uns hin, kämpfen mit unseren Sünden, arbeiten uns da irgendwie ab. Teilweise hat es uns rausgehauen. Andere haben inzwischen den Laden noch halb verlassen, kriechen irgendwo in einem Dümpel religiösen Teich rum. Ach, ich höre auf, Sie wissen es doch selber. Und wenn das ganze Feld weg, dann kommen die richtig großen Klatschen. Dann kommt Ihre Arztdiagnose, dann stehen Sie plötzlich auf dem Friedhof. Und dann? Was ist denn dann? Dann kommt dieses heilsgeschichtliche Es werde, das tatsächlich ganz klar biblisch nicht anders funktioniert als damals bei unserem Herrn Jesus. Es geht immer auch durch die Frage hindurch, bist du der König? Bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du in meinem Sumpf noch der König? Weißt du eigentlich, was du da tust oder nicht tust? Wo bist du denn? Ohne Glaubensanfechtung, Teil 2, ja? Ohne Glaubensanfechtung kein heilsgeschichtliche Es werde. Das gehört mitten rein, Himmelfahrt. Der Mann mit der Dornenkrone, sehen Sie ihn? Den Mann mit der Dornenkrone, von dem heißt es im Alten Testament, auf deinem Weg zum Kreuz, ich dachte, ich arbeitete vergeblich und Gott hätte mich vergessen. Das ist der Weg des heilsgeschichtlichen Es werde, in der großen Dimension und in ihrem und meinem kleinen persönlichen Weg. Ist uns das bewusst? Ja, das gehört dazu. Und dann erleben tatsächlich, das ist ja das Verrückte, das ist ja das, was dann das eigentliche Geheimnis darstellt. Dann erleben diese Leute, die vor dem Roten Meer stehen, die verzweifelt sind und schreien, nicht mehr wissen, wo es hingeht. Die denken, jetzt hat uns Gott wirklich total vergessen. Hinten die Ägypter, vor uns der Untergang im Wasser. Das lebendige Gott nie eine Sackgasse hat, nie fertig ist, nie ohne Wege, nie ohne Möglichkeiten ist, gar nie. Und dann kann er das Rote Meer teilen. Er kann den Jordan auseinanderbringen. Er kann die Eiche zusammenbrechen lassen. Sie kennen die großen biblischen Beispiele. Und er kann Und damit merken Sie, der Text geht ins Neue Testament. Er kann den Schöpfer Jesus, der in einem kleinen Boot auf dem See Genezareth steht, ein Wort sagen lassen. Und dann muss diese Schöpfung, die er geschaffen hat, in diesem Augenblick ganz still werden. Das er. Kann er machen. Er kann seine Leute durchbringen durch die größten Nöte. Ja, irgendwelche Geschwister, die mit uns in einem Leib in Christus verbunden sind, die an diesem Tag ihr Leben in irgendeinem Kerker, irgendeiner Zelle, irgendeiner Not verbringen. Angst haben müssen um die ihren. Und er kann sie durchbringen. Er kann auch Kerkerzellen öffnen. Er kann Orchideen auf Müllhalden wachsen lassen. Er kann das hinkriegen. Größten Schwierigkeiten und Not und Brass seine Leute durchbringen. Das kann er. Aber er wird durch die Glaubensanfechtung hindurch sein heilsgeschichtliches Es werde sprechen. Das gilt. Also wir haben das Glaubensbekenntnis, das immerwährende Präsens, Jesus ist König. Wir haben die Glaubensanfechtung, das heilsgeschichtliche Es werde, Jesus sei König. Und er muss das erweisen und er wird es erweisen. Und wir haben dieses prophetische Perfekt. Jesus wird König. Wir kriegen das im Deutschen gar nicht hin. Also das wird so sein. Das ist schon da. Das ist schon als Geschehen dokumentiert. Obwohl es aus unserer Sicht noch zukünftig ist. Die Glaubenserfüllung. Es kommt zur Glaubenserfüllung. Sehen Sie Jesus am Himmelfahrtstag? Sehen Sie den Gekreuzigten am Himmelfahrtstag? Sehen Sie ihn, wie er von Jerusalem auf den Ölberg geht und vom Ölberg weggenommen wird durch das Personal des Vaters. Und sehen Sie ihn in Ihren geistigen Augen, als dann die Wolke in uns vor unseren sichtbaren Augen verbirgt. Sehen Sie ihn, wie er durchmarschiert durch die Himmelswelten und empfangen genommen wird. Wie dann wirklich das gilt, was wir in diesem großen Choral singen können. Ich auch auf der tiefsten Stufen, ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Und wenn Sie diese Stufen jetzt immer weiter hochgehen, dann landen Sie irgendwann einmal vor diesem Thron von Jesus. Sie auch. Sie auch. Sie auch. Dann wird neben aller Teilerfüllung auf dieser Seite der Erde, und das ist wunderschön, wenn Gott das macht, es zur entscheidenden Erfüllung kommen, wenn wir ankommen bei ihm, wenn ich erwache, geistlich in seiner Welt erwache, dann werde ich ihn sehen. Dann gilt dieses Wort aus dem Propheten Jesaja. Dann gilt dieses Wort in der Vollerfüllung. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Und was bewegt? Der Psalm sagt es, was bewegt. Der Gott, der immer größer ist als jede Welle und sich als König erweist in der Anfechtung, ist dann der, vor dem sie zwei Dinge sagen werden, wenn sie ankommen. Steht hier. Sie werden zwei Dinge sagen. Letzter Vers. Sie werden einmal sagen, dein Wort ist wahrhaftig und gewiss. Wir werden gemeinsam dastehen. Kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Wir werden gemeinsam vor Jesus stehen. Und wir werden sagen, alles, was du gesagt hast, ist genau so gekommen, wie du es gesagt hast. Deine Zeugnisse, deine Bezeugungen, das, was du bezeugt hast, heißt es, das ist vertrauensfest. Es ist erfüllt, es steht da. Nochmal zurück zu Salomo. Als Salomo diesen Tempel eingeweiht hat, da ist ein ganz wichtiger Punkt des salomonischen Einweihungsgebetes. Alles, was du meinem Vater David gesagt hast, ist wahr geworden, so wie wir es heute sehen. Das ist das. Dein Wort ist wahr. Wir werden ankommen bei Jesus, den König sehen und ihm sagen, du hast alles wahr gemacht. Und wir werden sagen, die Zierde deines Hauses ist Heiligkeit. Das ist für uns ein bisschen klobig. Nimm es ganz einfach. Du bist so anders, heißt das. Du bist so komplett anders. Der Heilige ist der andere, der komplett andere. Wir werden dastehen und sagen, wir haben immer schon gewusst, dass du anders bist. Du bist ja eben Gott und wir sind nur Menschen. Aber jetzt, wo wir beide sind, wird das in einer unwahrscheinlichen Weise offenbar, wie anders du bist. In kompletter Weisheit. In absoluter Macht. In nie endender Liebe. Dein Anderssein. Dein Anderssein in Weisheit, Macht und Liebe ist die Marke deines Hauses. Wir beten dich an. Gut, dann gehen wir einmal die nächsten Tage mit unserem König an, okay? Was brauchen Sie? Ein immerwährendes Präsens in Ihrem Glaubensbekenntnis. Jesus ist König. Ein heilsgeschichtliches Es werde in ihrer Glaubensanfechtung. Jesus sei jetzt König, erweise dich als König. Und ein prophetisches Perfekt in ihrer Glaubenserfüllung. Tatsächlich, Jesus ist König. Gott segne sie in den Tagen mit ihrem und meinem König. Wir beten. Herr Jesus Christus, du unser Gott und König, wir beten dich an. Und wir danken dir, dass wir in deine Gegenwart hineintreten dürfen. Ja, dass wir zu dir gehören, zu dir, unserem König. Du bist unser Haupt, wir sind deine Glieder. Wir haben deine Stimme gehört, wir haben die Wahrheit aufgenommen. Du hast uns Glauben geschenkt. Anbetung sei dir dafür. Und so sind wir auch an diesem Morgen, in diesem Raum und auch mit denen, die diesen Gottesdienst mithören und mitverfolgen, verbunden und dürfen vor dich treten und bekennen vor dir unseren Glauben, dass du unser König bist und dass du über alles und alle der König bist, jetzt schon, vor aller Zeit und immer da. Niemand und nichts wird das jemals ändern können. Jesus, mein König. Und dann siehst du auch das Angefochtene, das Schwierige, das Belastende, das Notvolle, das, was uns betrübt, das, was uns in dieses Fragezeichen hineinführt, das, was uns in die Bitte, in die Klage hineinführt. Jesus, sei mein König in meiner Lage. Wir bitten dich. Ganz besonders für unsere Geschwister, die, von denen wir es wissen, weltweit in größter Not sind, dass sie nicht einknicken in diesen Glaubensanfechtungen, sondern es auf ihre Weise erleben dürfen, so unterschiedlich, wie du das dann ihnen gibst, dass du dich größer erweist als jede Brandungswelle, größer erweist als jede Klatsche, Größe erweist als jede Not. Bitte, hilf unseren verfolgten Schwestern und Brüdern. Und dann siehst du auch unsere ganz persönlichen Welten und Nöten. Du weißt, womit wir uns rumschlagen müssen und wo wir unsere Anfechtungen haben, wo wir unsere Fragezeichen über unseren Wegführungen und Schicksalen sehen. Auch da bitten wir miteinander, füreinander. Jesus, erweise dich auch da als unser König. Mitten in allen Brandungen bist du größer. Und wir danken dir für die Glaubenserfüllung, die du gegeben hast, gibst und geben wirst. Wir werden vor dir stehen. Wir werden dich, den König, sehen. Wir werden dich preisen über deine Vertrauenswürdigkeit und deiner wunderschönen Andersartigkeit in Weisheit, Macht und Liebe. Jesus, wir beten dich, unseren König, an und kommen zu dir und durch dich zum Vater und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.